Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG-Money-Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast. Denkt ihr bei den Olympischen Spielen in Paris auch immer direkt an 3x3? Die urbane, schnelle Variante des Basketballs hat auf jeden Fall die olympische Bühne richtig erobert. 3 gegen 3, ein Korb, 12 Sekunden pro Angriff. Hier gibt es keine Pause, nur Action. Gespielt wird unter freiem Himmel mit vielen Fans und lauter Musik. Streetball-Feeling trifft auf Hochleistungssport und Deutschland spielt ganz vorne mit.
Unsere deutschen Mädels konnten sensationell die Goldmedaille in Paris gewinnen. Und unsere Podcast-Gästin Marie Reichert war ein Teil davon. Wir blicken mit ihr nochmal ausführlich auf das Olympia-Abenteuer zurück. Außerdem spricht sie über die Zukunft des 3x3-Basketballs und wie der Sport aktuell strukturiert ist. Also, lehnt euch zurück und taucht mit uns nochmal ein in den goldglänzenden Moment der 3x3-Mädels. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Servus Marie, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, das wird eine schöne goldene Podcast-Aufnahme heute. Aber bevor wir über dich und deinen Sport reden, starten wir natürlich wie immer mit dem Fragensäckchen. Der Olli übernimmt jetzt die Losfee, da du uns per Zoom zugeschaltet bist und wird jetzt eine Frage für dich aus dem Fragensäckchen ziehen.
Was ist der coolste oder verrückteste Fan-Moment, den du je erlebt hast?
Wow, muss ich erstmal überlegen. Also ich denke, bezogen mit Olympia. Ich glaube, es gab so ein, zwei Situationen, als ich dann nach den Olympischen Spielen wieder zu Hause war in Kassel und dann einfach auf der Straße in normalen Klamotten erkannt wurde und angesprochen wurde. Und ja, ich weiß nicht, ob es wirklich verrückt ist, aber na doch, wir waren einen Abend feiern in Hannover und dann kamen auch irgendwie zwei Typen zu uns, die uns, glaube ich, erst anmachen wollten so ein bisschen und dann waren sie so, hä? Ja, wir haben euch doch bei Olympia gesehen, jetzt habt ihr nicht Gold geholt und so. Und dann meinten wir, ja, das sind wir. Und dann ja, sind wir sie nicht mehr losgeworden fast, sage ich mal. Aber das war, glaube ich, so ein ganz witziger Moment, der mir jetzt vor dem Sommer nicht passiert wäre, denke ich.
Aber macht es dir weiterhin auch dennoch Spaß, immer wieder auch über Olympia zu reden und von Leuten auch darauf angesprochen zu werden? Hast du dich da mittlerweile dran gewöhnt? Also wie ist da so die Gefühlslage?
Ja, es ist immer wieder schön. Also jedes Mal, wenn ich drüber rede, habe ich auch direkt wieder ein Lächeln im Gesicht und es kommen so die ganzen Erinnerungen und Gefühle wieder hoch. Und war jetzt auch August bis jetzt in Italien, da war es natürlich ein bisschen weniger, weil das natürlich nicht so präsent war mit 3x3 dort wie hier in Deutschland. Aber ich merke immer wieder, wenn ich nach Hause komme für ein paar Tage und man ist irgendwo, man wird wieder angesprochen, es ist mega cool und also ich freue mich immer wieder.
Sehr schön. Und natürlich auch noch eine wichtige Frage, wo kann man denn in Hannover bitte schön feiern gehen?
Ich glaube, das war während des Maschseefests. Das ist immer jedes Jahr im Sommer und da waren wir dann. Das war kurz nach Olympia. Ja,
der Maschsee, der ist bekannt in Hannover. Da ist auch das Stadion von Hannover 96 direkt in der Nähe. Ne?
Genau, und unser Olympiastützpunkt ist auch direkt da. Ah. Also es ist alles nah beieinander. Ist ganz cool.
Cool.
Okay, jetzt wollen wir die Hannoveraner nicht weiter verärgern. Kannst du uns mal so deinen Weg zur Profi-Basketballerin einmal aufzeigen? Vielleicht auch, wie hat überhaupt alles angefangen?
Also ich habe mit 10 Jahren damals angefangen, Basketball zu spielen, das klassische 5 gegen 5, hier in Kassel beim CVJM. Und dann bin ich relativ früh, ich glaube mit 13, 14 nach Marburg, habe da in dem Jugendprogramm gespielt, dann auch schon mit 17 zweite Bundesliga und bin dann nach meinem Abitur nach Amerika für ein Jahr ins College, da hatte ich ein Stipendium. Habe dort eine Saison gespielt. Ja, dann ist leider Corona ausgebrochen. Ich musste wieder nach Hause und ich war eh nicht ganz so happy dort in Amerika. Also es war, glaube ich, nicht so ganz der richtige Fit für mich. Die Kultur und alles drum und dran. Also so das Jahr Erfahrung war cool, aber Theoretisch wäre mein Stipendium 4 Jahre gegangen, aber ich habe mich dann entschieden, nach Deutschland zurückzukommen. Habe dann in der ersten Bundesliga angefangen zu spielen hier in Deutschland, in Göttingen. Noch ein Jahr in Osnabrück, also 2 Jahre hier Bundesliga gespielt in Deutschland. Und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das dann war, vor 3 Jahren dann mit 3x3 angefangen. Das Gute ist, sage ich mal, dass sich 5 gegen 5 und 3x3 recht gut kombinieren lässt, da 5 gegen 5 eigentlich nur im Winter ist und 3x3 dann im Sommer. Konnte ich halt zweigleisig fahren und beide Sportarten machen. Genau, habe jetzt dann letztes Jahr den Fokus nur auf 3x3 gehabt, wegen der Olympia-Vorbereitung und Olympia-Quali-Vorbereitung. Genau, und jetzt diesen Winter wieder im 5 gegen 5 eingestiegen in Italien, in der ersten italienischen Liga. Genau, also jedes Jahr ein bisschen kunterbunt bei mir und immer mal woanders, aber das war jetzt so mein Werdegang, sage ich mal.
Das ist eine richtige Reisemaus. Ich hält's nicht lange an einem Ort.
Nee, nicht wirklich.
Aber stimmt es, dass du dich zunächst als Mädchen für zu groß gehalten hast?
Ja, schon. Also früher, als ich ja noch jünger war, also zur Schulzeit, sage ich mal, vor allem so Teenie-Alter, hat mich meine Größe schon ein bisschen gestört, weil, also ich war jetzt hier auch auf keiner Sportschule oder sowas. Also ich war die Einzige, die jetzt, sage ich mal, Leistungssport wirklich macht, so bei mir im Jahrgang in der Klasse oder generell bei mir hier im Umfeld. Und irgendwie alle meine Freunde und alle Leute, ich weiß nicht, ob es an Kassel liegt, aber in meinem Kopf waren alle immer kleiner als ich und ich hatte mich immer, keine Ahnung, manchmal das Gefühl, ich wollte nicht so im Mittelpunkt stehen. Ich war sehr schüchtern auch, als ich jünger war und eher introvertiert. Hatte da manchmal das Gefühl, ich fall auf oder ich habe ab und zu doofe Sprüche bekommen wegen meiner Größe oder so. Und das hat mich damals gestört oder unsicher gemacht. Aber auch durch Basketball ist das echt besser geworden. Dadurch, dass ich halt auch andere große Mädels kennengelernt habe und gemerkt habe, hey, das ist eigentlich was voll Cooles. Deine Größe ist, macht dich auch, also nicht aus, aber dich auch besonders und hilft dir in deinem Sport, was du so gerne machst. Und mittlerweile liebe ich es. Also ich habe kein Problem damit und bin auch einfach happy damit, so wie ich bin.
Und wie kann man es den ganzen Hatern von früher besser zurückzahlen als mit Olympiagold?
Das ist echt so, das stimmt.
Von Basketballern kennt man ja eigentlich auch, dass ihr vor dem Spiel immer so mit Kopfhörern so in der Kabine seid oder auch euch sehr für Musik interessiert. Ist es bei dir auch so?
Ja, doch schon. Also ich interessiere mich schon für Musik. Also klar, Basketball ist, glaube ich, sehr dominiert durch Hip-Hop und Rap. Höre ich auch ab und zu gerne, aber ich bin dann so in meiner Freizeit doch eher so Slow R&B, ist eher so meine Musikrichtung. Ja, aber an sich auch offen für alles. Also House-Musik mag ich im Sommer auch ganz gerne. Kunterbunter Mix, sage ich mal.
Bevor wir jetzt näher auf deine 3x3-Reise eingehen, sollten wir vor allem jetzt mal für unsere Hörer auch noch, denen jetzt vielleicht 3x3 noch kein geläufiger Begriff ist, einmal so die Grundzüge der Sportart ein bisschen erklären. Marie, du als 3x3-Expertin, was sagst du, wie funktioniert 3x3?
Also 3x3 Basketball entstammt natürlich von dem klassischen Basketball 5 gegen 5. Und ich würde sagen, die Hauptunterschiede sind, dass man nur auf einem halben Feld spielt und auf einem Korb. Man spielt nur mit 3 Leuten, also 3 gegen 3 anstatt 5 gegen 5. Außerdem ist die Zeit, man hat weniger Zeit in der Offensive, hat man nur 12 Sekunden für einen Angriff, im Gegensatz zum 5 gegen 5, wo man 24 Sekunden hat. Das macht das Spiel natürlich deutlich dynamischer und schneller. Es gibt wenig tote Bälle. Und genau, ein Spiel geht entweder 10 Minuten gestoppte Zeit oder bis die erste Mannschaft 21 Punkte gemacht hat, was es ja auch nochmal spannender macht und nochmal irgendwie einen anderen Anreiz gibt. Und was auch ganz cool ist beim 3x3, es kommt ja auch so aus dem Streetball ein bisschen, während den Spielen läuft immer Musik. Also das hat man beim 5 gegen 5 ja auch nicht. Und ja, wir spielen auch immer meistens draußen, wenn die Wetterbedingungen okay sind. Genau, und das gibt dem auch nochmal so einen urbanen Touch, sage ich mal.
Sehr cool. Und was mich persönlich auch so ein bisschen interessiert, man sagt ja immer 3x3. So wird es ja natürlich auch geschrieben, aber jetzt beim 5x5 oder 5x5 sagt man ja immer oder redet man ja immer nur vom Basketball an sich. Warum ist es jetzt beim 3x3 so, dass dieses Wording entstanden ist? Passt das einfach so gut? Ist es bei euch in der Szene wirklich so, dass ihr auch 3x3 sagt?
Ja, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, woher der Name kommt. Also ich habe auch früher 3 gegen 3 gesagt, so, weil es halt so der typische Begriff oder man sagt ja auch 5 gegen 5. Ich glaube halt echt, dass es von der FIBA und aus dem Amerikanischen kommt oder das einfach so das Branding von der Sportart war, weil es was Neues ist und dadurch halt nochmal so einen eigenen Faktor vielleicht bekommt und nicht nur, also ja, wie man halt sagt, 5 gegen 5, sondern es ist wirklich eine eigene Sportart 3x3. Aber das sind nur Spekulationen, ich weiß es auch nicht genau. Aber ja, also wir sagen auch alle 3x3 oder in Englisch, was ich immer einen Zungenbrecher finde, 3x3. Genau.
3x3.
Ja.
Gar nicht so leicht. Und was würdest du jetzt sagen, so mit mit der Vergangenheit, dass du jetzt beide Spiele kennst, also 3x3 und 5 gegen 5. Wo liegen da die größten taktischen Unterschiede?
Ja, also ich würde sagen, vor allem in der, ja, also ich merke es viel in der Verteidigung, weil im 5 gegen 5 spielt man halt Team-Defense oder eine Team-Verteidigung. Das heißt, so wie man aufgestellt ist, ist irgendwie nochmal anders. Und beim 3x3 ist man wirklich auf sich allein gestellt. Also man verteidigt eigentlich nur 1 gegen 1 und es gibt keine Hilfsverteidigung. Das macht schon einen Unterschied. Und in der Offense auch, es ist mehr auf 1 gegen 1 ausgelegt. Also alles halt ein bisschen individueller. Und was ich auch nochmal anders finde, ist, dass beim 3x3 wirklich alle Spielerinnen immer involviert sind. Also beim 5 gegen 5 hat man ja auch oft, dass man irgendwie ein, zwei Superstars hat im Team, um die alles gebaut ist, über die alles läuft. Hat man beim 3x3 teilweise auch, aber es sind mehr Spielerinnen in jede Offense oder jeden Angriff involviert. Und das ist auch eine Sache, die ich sehr an der Sportart mag, ja.
Und was habt ihr dann, wenn ihr zu dritt auf dem Feld seid, so für Rollenverteilungen?
Ja, es gibt halt schon, also jetzt zum Beispiel bei unserem Olympiateam, wir wussten halt am Ende, wenn wir einen Korb brauchen oder es wird eng, dass wir Sunny immer den Ball geben können. Also sie war schon so unser Go-To-Scorer. Aber sonst, ich glaube, alle müssen so ein bisschen alles auch machen beim 3x3. Also jeder muss in der Lage sein, einen Wurf zu nehmen oder scoren zu können, weil man halt nur so wenig Zeit hat. Und wenn dein Ball dann am Ende in deiner Hand ist, musst du den irgendwie reinschmeißen können. Ich würde sagen, meine bisschen Rolle in unserem Team war, also dass ich eine relativ gute Verteidigerin war, gegen größere und kleinere Spielerinnen und das Rebounding. Das würde ich jetzt mal so als meine zwei Key Factor sagen. Aber ja, man muss schon vielseitig sein, würde ich sagen.
Das heißt, man kann schon sagen, 3x3-Spieler sind gewissermaßen auch Basketball-Allrounder dann.
Ja, doch schon. Also ich glaube, es ist auch immer mehr, also 3x3 ist ja auch eine recht junge Sportart, die immer noch mehr wächst und ich weiß gar nicht, wie lange es sie jetzt schon professionell gibt. Aber ich glaube, ja, es entwickelt sich immer mehr dazu, dass man so All-Around-Spielerin haben will. Halt eine gewisse Größe, die aber auch sowohl innen als auch außen spielen können. Und da profitiert man beim 5 gegen 5 natürlich auch von.
Werbung.
Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Jetzt ist es ja auch so, ähnlich wie beim normalen Basketball habt ihr ja auch einen Punkteunterschied, von wo ihr jetzt werft. Dadurch, dass es bei euch ja aber auch schon von der Zeit her ja ziemlich begrenzt ist und alles ziemlich schnell gehen muss, wie entscheidet man da jetzt, von wo man den Punkt wirft? Also ist das alles Intuition oder hat man davor schon ein bisschen was ausgemacht, wie man da vorgeht? Oder schaut man einfach, wer am besten steht und wer jetzt am besten abschließen kann?
Also es ist, auch wenn man es vielleicht nicht so von außen sieht oder nicht so denkt, 3x3 ist auch sehr taktisch. Also bei uns auf jeden Fall. Ich glaube, jede Nation, jedes Team hat natürlich andere Philosophien. Aber bei uns war es schon sehr durchgetaktet. Wir hatten eigentlich für jede Situation verschiedene Reads oder verschiedene Optionen. Oder wir wussten alle genau, was wir in welchen Situationen wollen oder in welchen Situationen wir wem den Ball geben möchten. Das ist schon alles sehr durchdacht. Genau, und wir haben halt viele Systeme, die wir spielen und sind zwar kurz, aber dann immer prägnant und wir wussten dann genau, welche Option wir nehmen wollten, ja.
Und was würdest du jetzt so summa summarum sagen, was macht für dich diesen Reiz des 3x3 Basketball aus?
Ich glaube einfach, dass es also für mich persönlich so intensiv ist und man ist einfach 3x3 wird auch der 10-Minuten-Sprint genannt, weil man hat irgendwie keine wirklichen Auszeiten oder ja, das Spiel wird nie langweilig. Also ich will es jetzt nicht mit anderen Sportarten vergleichen oder so, aber es ist irgendwie, dadurch, dass es so kurz ist und es kann, jederzeit kann sich das Blatt wenden, sage ich mal. Das macht so den Reiz aus, finde ich, dass es einfach Spannung bis zur letzten Sekunde ist.
So, jetzt wollen wir wieder dein Lächeln sehen, denn wir wollen über die Olympischen Spiele in Paris sprechen jetzt mit dir. Vielleicht auch noch mal um einen Schritt zurückzugehen. Wie hast du denn den Moment erlebt, als du wusstest, ich fahre nach Paris?
Das war natürlich eine Riesenerleichterung, Riesenfreude. Also unser Quali-Turnier war ja auch extrem spektakulär. Das war das letzte Qualifikationsturnier in Ungarn. Im Mai war das letzten Jahres. Und wir wussten, das ist unsere letzte Chance für ein Ticket, um nach Paris zu kommen. Und ja, dann haben wir in dem letzten Spiel, es war auch gegen Ungarn, in Ungarn, also die Crowd war komplett gegen uns. Es war mega viel los. Aber ich glaube, wir hatten alle so einen Push und auch alle so ein Selbstbewusstsein, dass wir das schaffen können. Und dann haben wir ja mit dem Buzzerbeater von Svenja gewonnen. Mega spektakulär. Und es, also in dem Moment, wirklich, wenn ich die Bilder und Videos auch immer wieder sehe, ist einfach so ein Ausbruch der Gefühle gewesen, als wir wirklich wussten, hey, wir haben es geschafft, wir fahren zu Olympia. Das war einfach so surreal und einfach mega, mega cool.
Wie war rückblickend jetzt für dich allgemein das Erlebnis Olympia? Also sowohl die Atmosphäre in Paris auf dem Court als auch außerhalb?
Ja, einmalig, ne? Also ich konnte mir vorher gar nicht so richtig vorstellen, wie es sein würde, dort zu sein. Also olympisches Dorf, das Ganze drumherum, wie läuft das ab? Was kriegt man so von anderen Sportarten mit und so? Und als man dann da war, wir hatten halt das Glück, dass wir auch ziemlich lange im Dorf bleiben konnten. Also wir waren eine Woche vor unserer Competition schon da und dann ging unser Wettbewerb, glaube ich, eine Woche. Also wir waren 2 Wochen in Paris. Und es war echt mega cool, aber auch überwältigend, weil es gab so viele Sachen, die man irgendwie machen wollte und sehen konnte, dass man das gar nicht eigentlich alles geschafft hat. Ich glaube, wir alle hätten uns gewünscht, wenn wir noch irgendwie ein bisschen die Chance gehabt hätten, noch mehr andere Sportarten zu sehen. Aber dadurch, dass es auch alles so weit verbreitet war und das Olympische Dorf relativ weit außerhalb war, war das vom Aufwand ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, allein im Dorf die ganzen Weltstars zu sehen, die man irgendwie nur aus dem Fernsehen eigentlich kennt von anderen Sportarten, ist schon mega cool gewesen. Und dann auch persönlich, also unsere Sportart, dass wir so einen Erfolg hatten. Die Spieler haben einfach so Bock gemacht. Ich habe noch nie vor so einer Crowd gespielt wie da in Paris. Und von Spiel zu Spiel wurde es immer mehr und immer cooler und es hat immer mehr Spaß gemacht. Und es war ja einfach einmalig und werde ich nie vergessen.
Wenn du es gerade schon vom Olympischen Dorf gesprochen hast, gab es da irgendwie so eine Begegnung, die dir so besonders in Erinnerung geblieben ist oder irgendeine Situation, die so richtig witzig war?
Ja, also Begegnung. Ich glaube, wo, also ich und mein Team, wir hatten immer unsere Augen offen. Svenja war so unsere Expertin für alle Sportarten, weil die sich so am besten auskennt mit anderen Sportlern und Sportarten. Und die hat uns dann immer gesagt, wenn irgendwer Bekanntes kam. Und was einmal krass war, als wir in der Cafeteria waren, saß so 2 Tische weiter mit Sonnenbrille und Cappy. Also ich hätte sie, glaube ich, auf dem, also dann, wo es habe ich sie erkannt, aber im ersten Moment nicht, saß da Serena Williams. Und Svenja war so, Leute, das ist Serena. Und wir haben alle so umgedreht, so richtig auffällig. Ja, das war schon krass. Oder so eine Simone Biles mal da einfach zu sehen. Ist schon mega cool. Also es ist irgendwie immer noch so absurd. Und dass man halt auch einfach so eine Sportlerin, also dass man da auch einfach mit denen ist oder beziehungsweise am gleichen Ort ist schon krass.
Das sind ja so viele Sportlerinnen und Sportler auf einem Haufen. Das ist ganz witzig, dass du halt bei manchen Leuten wahrscheinlich einfach so ganz normal vorbeiläufst, wo du aber so dann vielleicht ein paar Tage später erfahren hast, oh Gott, an dem bin ich vorbeigelaufen, der hat jetzt da Gold gewonnen. Also ich glaube,
Ja.
mir wird es genauso gehen.
Nee, total. Da haben wir auch viel drüber geredet. So, uns kannte ja auch keiner. Also bei uns haben wir auch immer gesagt, die Leute fragen sich bestimmt, was wir für eine Sportart machen, weil es sind zwei große Frauen und zwei mittelgroße. Hä, spielen die Beachvolleyball Doppel oder? Das haben wir immer rumüberlegt. Das haben wir zum Beispiel auch immer geschaut, wenn wir andere Sportler gesehen haben. Oh, was für eine Sportart könnte das
Habt ihr immer
sein?
geraten dann?
Ja.
Das ist ein
Ja, genau, wir haben immer
geiles
so ein
Spiel.
kleines Ratspiel gemacht und dann vielleicht ab und zu mal gefragt, was sie machen, aber ja, ist auch immer ganz lustig. Aber ja, genau, was du meintest, dann denkt man sich auch so, ja, pff, wer weiß, wer da gerade neben uns langgelaufen ist, ne? Vielleicht schon Goldmedaillengewinner oder das ist schon irgendwie krass, ja.
Hattet ihr euch vor den Olympischen Spielen eigentlich überhaupt ein Ziel als Mannschaft gesetzt?
Also unser Ziel war, überhaupt Spiele zu gewinnen. Also wir sind wirklich einfach in das Turnier gegangen, Wir waren schon so dankbar, dass wir uns einfach qualifiziert haben. Das war eigentlich das Hauptziel. Also das war ja, wie gesagt, schon so haarscharf, also dass das überhaupt klappt, dass wir zu Olympia fahren. Und als wir dann da waren, dachten wir uns ja, okay, wir nehmen das einfach, dieses Erlebnis mit. Wir wollen schauen, was geht, alles geben bei den Spielen und gucken, wie viele Spiele wir gewinnen können. Also ich glaube, so unser Ziel war es, es gab 8 Teams und die ersten 6 Teams haben das Viertelfinale gespielt, glaube ich. Und unser Ziel war, unter die ersten 6 vielleicht zu kommen. Aber wirklich alles so, mal schauen, ob wir Spiele gewinnen oder nicht. Also es war wirklich, also mit den Ambitionen, Gold zu gewinnen, ist keiner von uns reingegangen.
Und wann ist dann bei euch so der Gedanke gereift, während des Turniers, okay, hier könnte was ganz Großes entstehen?
Das erste Spiel war ja direkt gegen USA, amtierender Olympiasieger und USA auch einfach Basketball-Weltmacht. Als wir das gewonnen hatten, waren wir schon so, okay, es kann was gehen. Ich muss zur Verteidigung sagen, USA, haben wir im Vorhinein schon gesagt, hat, glaube ich, nicht das beste Team gestellt, was sie hätte stellen können. Aber trotzdem muss man bei USA bei so einem Turnier erstmal schlagen. Ich glaube aber dann, wo wir wirklich gemerkt haben, hey, es könnte was gehen, es war das dritte oder vierte Spiel gegen Kanada, die als Medaillenfavorit auf jeden Fall reingegangen sind. Ich zuvor auch noch nie gegen Kanada ein Spiel gewonnen. Also die waren uns eigentlich immer überlegen. Als wir die geschlagen haben, waren wir, glaube ich, so, okay, mal schauen, wohin das hier so gehen kann. Aber ich glaube echt erst, als wir die Vorrunde auf Platz 1 abgeschlossen haben, da, also würde ich sagen, war so, okay, es kann echt was gehen. So. Aber ich glaube mit Gold, ich weiß nicht, wann ich damit gerechnet hätte. So, also, es ist auch mein erstes 3x3-Turnier mit der Nationalmannschaft, das ich gewonnen habe, glaube ich. Und dann bei Olympia ist ein guter
Sollte so
Start, glaube ich.
sein, sollte so sein.
Ja, wirklich.
Aber habt ihr diesen krassen Hype in Deutschland mitbekommen? Also habt ihr mitbekommen, dass wir so krass mit euch mitgefiebert haben und es uns so Spaß gemacht hat, euch zuzuschauen?
Ich muss sagen, erst so richtig im Nachhinein, als ich wieder in Deutschland war, weil meine Familie war halt vor Ort in Paris und ja, ich wusste, dass also meine weitere Familie und Freunde zu Hause, dass die das schauen, das war mir klar und von denen habe ich die ganzen Nachrichten bekommen und sowas und ja, Leute aus dem Umfeld haben sich dann auch immer mehr gemeldet, aber dass das wirklich so Wellen geschlagen hat und dass so viele Leute mitbekommen haben, war wirklich alles dann erst nach Paris, also als wir auch wieder nach Deutschland gekommen sind. Allein am Flughafen, als wir angekommen sind in Hannover, so viel Presse, so viele Fans, die uns sehen wollten. Und ich war so, was geht ab? Also, warum kennen die Leute uns jetzt auf einmal? Es haben echt so viele mitbekommen. Ja, und währenddessen halt Social Media ist halt ein bisschen explodiert. So, das habe ich ein bisschen mehr mitbekommen. Aber ja, also so richtig, ja, alles erst dann danach.
Hast die Follower gemessen, wie viele dazu gekommen sind?
Ja, ich glaube, übers Turnier, ja, so fast 10.000.
Wow, okay, krass.
Ja.
Da siehst du mal, was für eine Strahlkraft ihr auch hattet mit eurer Präsenz und mit eurer Dynamik, die ihr so ausgestrahlt habt. Das war echt schon schön. Und jetzt hast du ja auch so ein bisschen das Thema Presse angesprochen. Wie kann man sich den Ablauf nach so einem Olympiasieg eigentlich vorstellen? Also klar, ihr steht auf dem Feld. Ihr gewinnt das Ding so, aber was passiert eigentlich danach? Also was passiert mit den TV-Studios? Was passiert mit der Siegerehrung? Wie sieht es im Deutschen Haus aus? Also kannst du uns mal da so schildern, wie das abläuft und wann man überhaupt mal zur Ruhe kommt?
Also ich glaube, nach 48 Stunden kam ich das erste Mal zur Ruhe, nach dem Sieg gefühlt. Also ich muss sagen, direkt nach dem Finale ging es schon los. Also wir haben ja relativ spät gespielt. Das Spiel war, glaube ich, erst um 22 Uhr oder so. Und dann gab es die Siegerehrung und nach der Siegerehrung wollten wir eigentlich direkt los mit Familie und Freunden feiern gehen. Und dann war es so, nee, ihr müsst noch zur Pressekonferenz. Und dann kam noch die Nachricht, ja, Marie, du und Svenja müsst noch zur Dopingkontrolle.
Oh,
Das
okay.
heißt, wir hatten erst Pressekonferenz, das hat sich gezogen. Svenja und ich mussten noch zur Dopingkontrolle. Also ich glaube, wir kamen erst um 1 Uhr nachts von dem Venue weg. Ja, waren dann noch mit Familie und Freunden feiern. Haben es gar nicht mehr ins Deutsche Haus tatsächlich geschafft, sondern dann privat gefeiert. In irgendeiner Bar in Paris. Genau, und am nächsten Tag ging es dann auch schon, ich glaube, vormittags direkt los mit, oh, ich weiß gar nicht, wir waren im Sportstudio oder in der Sportschau, dann noch bei Eurosport. Also man läuft dann von einem zum nächsten Interview und man ist aber irgendwie verkatert, man ist total müde, aber man muss ja irgendwie trotzdem ganz normal aussehen, wenn man so im Fernsehen ist und irgendwie auch einen geraden Satz rauskriegen. Ja, das war irgendwie schon auch sehr viel. Also es war natürlich mega cool. Aber irgendwann war man auch erschöpft. Also ich weiß noch, den Tag danach abends waren wir alle wieder im Dorf, glaube ich, zu Hause. Wir waren einfach so platt, dass wir uns einfach hinlegen mussten. Also einfach auch so überwältigt von dem ganzen Drumherum. Man kriegt tausend Anrufe, tausend Anfragen für Interviews. Und es war für uns ja alle mega neu. Also keiner von uns hatte ja so Aufmerksamkeit vorher und es kannte ja eigentlich niemand. Und dann von einem auf den anderen Tag, es war schon krass. Also ja, überwältigend.
Also ich muss schon sagen, es ist auch einfach ein cooles Gefühl so für mich und für uns, einfach mit einer Olympiasiegerin reden zu können. Wirklich schon atemberaubend. Aber wie ist das Gefühl
Danke.
für dich persönlich, Olympiasiegerin zu sein? Wann ist es dir so richtig bewusst geworden?
Ich weiß gar nicht, ob das einem irgendwann richtig bewusst wird. Also es ist immer noch so komisch für mich zu sagen. Also ich weiß gar nicht, wie gesagt, ob ich das schon richtig realisiert habe. Also ab und zu ist es schon, also ich glaube schon, dass ich fast jeden Tag dran denke. Aber trotzdem bin ich manchmal immer noch wieder überrascht, wenn mich Leute drauf ansprechen oder keine Ahnung, wenn ich es gerade nicht so präsent habe und Leute sagen, ja, oh, Glückwunsch, oh, ich freue mich, mit einer Olympiasiegerin zu reden und sowas. Und ich denke mir immer so, oh, stimmt, so, ja, ich finde es auch cool. Also ja, es ist einfach immer noch crazy, ja.
Und wie ist es, seine Goldmedaille mit Dirk Nowitzki, der Legende, zu feiern?
Ja, echt sehr cool. Also ich hatte vorher schon gehofft, dass er auch kommt zu unserem Finale, weil ich so ein bisschen rausgehört habe und spekuliert habe. Aber als er dann da war, mega cool. Also und er ist ja auch einfach so sympathisch und bodenständig, hat sich da mit uns unterhalten, voll mitgefiebert und ja, mit so einer Legende da einfach zu sitzen und ja, die Medaille zu feiern, ist einfach verrückt, ja.
Du willst gar nicht wissen, wie oft der von den Kameras eingefangen wurde, als ihr gespielt habt. Das war echt, das war krass.
Ja, ich habe die Spiele auch jetzt schon nachgeschaut und habe es auch gesehen. Denk mir so. Allein, was da aber auch für, also Stars und ich glaube, der spanische König saß ja auch da und Carmelo Anthony war auch im Halbfinale da. Also es waren echt krasse Persönlichkeiten auch da, die uns dazugeguckt haben. Das ist schon, ja.
Aber gibt es einem dann nochmal so eine Extra-Motivation, so einen richtigen Boost auf dem Court, oder merkt man dann doch auch ein bisschen mehr die Nervosität?
Ich glaube schon die Nervosität eher, beziehungsweise also als das Spiel dann losging, war ich schon in meinem Tunnel, also einfach im Spiel, dass ich das eigentlich relativ gut ausblenden konnte, glaube ich. So das Drumherum, also ich habe jetzt während dem Spiel nicht rüber geguckt, ob Dirk zuschaut, sondern war schon so in the zone. Ja, also ich glaube, Nervosität war immer krass beim Einlaufen, also bei der, wie nennt man es denn, Spielerankündigung am Anfang, wenn man so aufs Feld einläuft. Aber dann, als sobald das Spiel losging, war man eigentlich locked in, ja.
Man muss schon sagen, es war ja jetzt echt wirklich ein krasses Jahr 2024. Also vor allem, wenn man so jetzt zurückdenkt an Olympia oder sich auch mal ein paar Rückblicke reinzieht, dann ist oftmals so dieses 3x3-Gold von euch etwas, was, würde ich fast sagen, immer in den Top 3 dabei ist von den Rückblicken. So, man hat euch immer im Kopf, diese Goldmedaille, diesen Weg dahin. Dann wurdet ihr auch noch Mannschaft des Jahres am Ende des letzten Jahres. Das ist ja auch eine tolle Auszeichnung, vor allem wenn man überlegt, gegen wen ihr euch da auch durchgesetzt habt. Also man kann schon sagen, so das Sportjahr 2024 wird wahrscheinlich in Zukunft schwer zu toppen sein für dich, oder?
Ich glaube auch. Also es war bis jetzt das beste Jahr meines Lebens, sowohl sportlich, privat, alles drum und dran. Ja, ich weiß nicht, wie ich es toppen soll, um ehrlich zu sein. Also
Aber das heißt, du würdest schon sagen, dass dein Leben sich nach Olympia jetzt verändert hat?
ja, schon. Also ja, allein einfach, also jetzt so die Aufmerksamkeit von außen natürlich, aber auch ich persönlich. Es hat mir natürlich auch nochmal einen Selbstbewusstseins-Push gegeben und ich glaube, man geht ja, mit einem breiteren Rücken durchs Leben ein bisschen und einfach, ja, einfach ganz viel Glück und so viele Emotionen geschenkt und ja, einfach sehr, sehr viel Dankbarkeit, dass ich den Sport so machen kann und auch so vielen Leuten einfach zeigen konnte, wie cool unsere Sportart ist und einfach auch zu sehen, wie viele Leute wir begeistern konnten damit, ist mega schön und macht mich super stolz.
Das ist schön zu hören. Und man muss ja auch jetzt dazu sagen, Svenja hat ja jetzt ihre Karriere beendet. Also ihr müsst euch jetzt im Team neu aufstellen. Nimm uns doch mal mit in diesen Prozess. Also wie wird denn dann eigentlich entschieden, wer jetzt auch euer Team auffüllt? Und ist das jetzt auch schon final entschieden?
Genau, also ja, jetzt steht so ein kleiner Umbruch bei uns an. Wie gesagt, Svenja wird nicht mehr spielen. Elisa und ich sind noch dabei. Sunny ist auch noch nicht ganz geklärt, wie es bei ihr weitergeht. Das Gute ist, dass wir halt einen größeren Spielerinnenpool haben, sage ich mal. Also wir haben auch noch eine, also Jugend-3x3-Mannschaft, U21, also es geht ab U17, U18, U21, U23, die natürlich auch alle immer hochrutschen. Genau, da muss man jetzt einfach schauen. Also jetzt ist ja noch viel Zeit. Ich glaube, jetzt das Jahr nach Olympias eh erstmal so ein Jahr, um neue Strukturen aufzubauen, ein paar neue Sachen zu planen, zu entwickeln. Ich glaube, das Jahr jetzt wird gar nicht so auf Resultate aus sein, sondern eher um diese, ja, neues Team zu bilden oder ein Spielerinnenpool. Genau, dafür ist jetzt aber erstmal ganz gut Zeit. Für mich diesen Sommer leider nicht. Ich habe mich ja verletzt jetzt, leider das Kreuzband gerissen. Und ja, werde diesen Sommer leider kein 3x3 spielen können. Aber dadurch, dass ich jetzt am Stützpunkt in Hannover bin und da auch meine Reha mache, bin ich trotzdem in der 3x3-Bubble drin und ja, bin so ein bisschen mit dabei, vor allem in Hannover. Mal gucken, ob ich bei ein paar Turnieren vielleicht mal irgendwie mitfahren kann oder sowas. Ja, also ich bin zwar auf dem Spielfeld nicht dabei, aber werde im Hintergrund auf jeden Fall mit dabei bleiben.
Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall da gute Besserung mit deinem Kreuzbandriss, dass du da auf jeden Fall auch wieder fit zurückkommst. Und zurückkommen könntest du ja auch bei den Olympischen Spielen in LA. Ist das der Plan, als Titelverteidigerin dahin zu gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja zum Glück auch noch recht jung. Also ich bin noch 23, werde jetzt bald 24. Da ist LA auf jeden Fall noch ein Ziel und bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da noch spielen werde in 28. Klar wird es dann erstmal wieder das Ziel sein, sich zu qualifizieren. Also es ist bei 3x3 der Prozess dahin. Ist halt, ja, die Quali zu packen ist natürlich nicht einfach, dadurch, dass das ist nur, also ich weiß nicht, ob sie es ändern werden, aber es waren ja nur 8 Teams, die bei Olympia sind. Und die Competition bei den Quali-Turnieren ist halt echt riesig. Das wird der erste Schritt sein. Also ja, ich sehe es Schritt für Schritt. Erstmal die Quali schaffen für LA und dann, wenn wir zu LA kommen, dann schauen, was geht. Ich glaube, mit dem gleichen Mindset, ja, toi, 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 gleichen Mindset reingehen wie vorher und dann mal gucken. Aber es ist noch ein Stück weg, ja.
Vor allem durch den brutalen Hype der Sportart, also das, ich glaube, den Hype gab es jetzt nicht nur in Deutschland, ich glaube, noch viel mehr Nationen haben 3x3 so richtig abgefeiert während Olympia, kann es ja sein, dass es vielleicht noch ein bisschen schwieriger wird, sich auch zu qualifizieren. Gleichzeitig könnte es ja auch sein, dass mehr Teams zugelassen werden. Ich glaube, das ist ja jetzt wahrscheinlich noch gar nicht sicher, wie das abläuft, oder?
Nee, genau, das haben wir auch schon spekuliert, ob sie das Teilnehmerfeld größer machen werden. Das wäre natürlich auch gut. Und ja, also man hat ja gesehen, wie gut es ankommt, der Sport, ich glaube weltweit. Ja, momentan ist es noch so, dass man halt, also jetzt für die letzten 2 Olympischen Spiele war es so, dass es gibt eine Weltrangliste, also jede Nation und jeder Spieler, das ist so ein Punktesystem. Und die ersten 3 Teams der Weltrangliste qualifizieren sich direkt. Anderen 5 dann dieses Jahr mussten halt die Quali-Turniere spielen. Und wenn sie das erweitern würden, die FIBA, wäre natürlich cool und ja, würde nochmal mehr Anreize schaffen, ja.
Vor allem bietet sich das ja eigentlich auch ziemlich gut an, weil ja die ganzen Sportler und Sportlerinnen ja an sich keine neue Sportart lernen müssen. Deswegen ist es ja auch ziemlich einfach, sag ich mal, vom 5 gegen 5 zu 3x3 zu wechseln, um halt sich einfach in der Sportart auszuprobieren, weil man keine grundlegende Sportart komplett neu, wie jetzt zum Beispiel das mit Breakdance war. Deswegen ist es ja wahrscheinlich dort auch, sag ich mal, einfacher, vielleicht auch eher zu sagen, okay, wir vergrößern den Pool, weil es ja doch viele gute Mannschaften gibt, weil es halt eben so einfach oder einfacher ist wie in anderen Sportarten, einfach so von 5 gegen 5 auf 3x3 umzusteigen. Das siehst du auch so, oder?
Ja, doch, würde ich schon so sagen. Also ich würde schon nochmal differenzieren. Also sind halt, wie gesagt, 2 unterschiedliche Disziplinen. Aber natürlich kommen eigentlich alle 3x3-Spielerinnen oder Spieler und Spielerinnen ursprünglich vom 5 gegen 5. Also dadurch, dass die Sportart noch so neu ist, gibt es eigentlich kaum, glaube ich, jemanden, der nur 3x3 spielt. Und ja, ich glaube, dadurch, dass wir so viel Aufmerksamkeit geschafft haben, überlegen auch immer mehr 5 gegen 5 Spielerinnen mal 3x3 auszuprobieren. Und ja, ich glaube, das wird ein bisschen Hand in Hand gehen. Also wir probieren es ja auch hier in Deutschland so zu machen, dass man die Möglichkeit hat, beides zu machen. Ja, also ich glaube, beide Sportarten profitieren davon, wenn Spielerinnen beides machen. Ja.
Du hast ja vorhin gesagt, dass 3x3 hauptsächlich im Sommer gespielt wird. Ist es dann auch so, dass es überhaupt bei 3x3 so eine richtige nationale Ligenstruktur gibt?
Leider nicht. Also es ist noch, also man muss auch immer noch mal unterscheiden, das System bei den Männern ist noch mal ein bisschen anders als bei uns Frauen, aber ich bleibe jetzt mal bei dem System von den Frauen. Da bei uns die 3x3-Saison, also wir spielen auf internationaler Ebene und da kann man eigentlich nur mit der Nationalmannschaft spielen. Und da geht die Saison, die Turniere gehen, sage ich mal, fangen im Mai an und gehen dann bis September, was ja relativ ein kurzer Zeitraum ist. Und die 5 gegen 5 Saison dann, wie gesagt, von auch September bis Mai. Also es passt eigentlich ganz gut. Dadurch, dass wir halt keine richtige nationale Liga hier haben, ist halt schwer für, sage ich mal, Spielerinnen, die nicht Nationalmannschaft spielen, überhaupt anzufangen. Also es gibt dann auch so eine Tour in Deutschland. Es werden überall in Deutschland an verschiedenen Standorten Turniere angeboten, wo man hinfahren kann. Aber wir haben jetzt keine typische Vereinsstruktur, dass man sagt, okay, ich spiele in dem Verein und wir haben dann jedes Wochenende da ein Spiel oder ein Turnier. Das ist alles noch sehr, dass man sich selber organisieren muss. Man muss sich selber ein Team zusammenstellen und dann sich bei Turnieren anmelden und irgendwo hinfahren. Ich glaube, es würde schon der Sportart helfen, auch in Deutschland, wenn es halt irgendwie sich eine Kombination finden lassen würde mit den 5 gegen 5 Vereinen, dass man das irgendwie sagt, hey, wir bieten auch eine Liga im Sommer an für 3x3. Aber ja, muss man gucken, wie man das macht, damit man den Nachwuchs noch mehr mitnehmen kann, auch für 3x3.
Aber wenn es so kommen würde, könntest du dir auch vorstellen, irgendwann nur noch 3x3 zu spielen?
Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Also ich glaube, dass ich ein bisschen, ja, ich spiele beides noch super gern. Aber klar, jetzt durch den Erfolg mit Olympia ist, glaube ich, ein bisschen mein Herz noch mehr beim 3x3. Aber ganz 5 gegen 5 auszugeben, wäre für mich auch schwierig. Also man muss ein bisschen warten oder gucken, wie sich die Sportart weiterhin entwickelt, beziehungsweise die Disziplin, ob es auch was Ganzjähriges wird mit 3x3 oder nicht. Ich würde es nicht ganz ablehnen, beziehungsweise also ausschließen, dass ich ausschließlich 3x3 machen würde. Aber ja, momentan, wenn es so weiterläuft, wie die Strukturen sind, wie sie jetzt sind, würde ich weiterhin beides machen.
Und es fällt jetzt nicht unbedingt super schwer, zweigleisig zu fahren, oder?
Ja, es geht. Also es gibt dann halt ab und zu immer noch so leichte Überschneidungen. Ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Jahr auch noch die U23-Weltmeisterschaft, die war halt Ende September. Und da war ich schon in der Vorbereitung mit meinem italienischen Verein. Und da musste ich halt freigestellt werden für 3x3. Und das gab es in der Vergangenheit schon öfter mal. Das machen die Vereine natürlich immer nicht so gerne mit, weil die wollen mich da nicht abgeben. Und es besteht Verletzungsrisiko, alles drum und dran. Da gibt es natürlich manchmal immer noch so ein bisschen Konflikte wegen Interessenskonflikten. Aber an sich lässt sich es kombinieren. Ich glaube, natürlich ist es auch für den Körper halt eine Doppelbelastung. Ich hatte jetzt auch seit. Ja, ich habe eigentlich jetzt fast 12 Monate durchgespielt, ohne richtige Pause. Ist halt auch hart für den Körper. Also ich will es jetzt nicht darauf schieben, dass ich mich deswegen verletzt habe. Aber muss man natürlich auch immer mit, ja, berücksichtigen.
Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass vor ein paar Jahren deine ersten Berührungspunkte ja mit 3x3 gekommen sind. Wie lief das ab? Also kanntest du das schon länger? Hat dich da zufällig mal jemand drauf angesprochen? Hast du es zufällig entdeckt? Und wie lief dann so die Reise ab bis so ins Nationalteam von 3x3?
Ja, also ich kannte 3x3 schon länger. Also, okay, es war nicht ganz richtig. Meine ersten Berührungspunkte waren tatsächlich 2018 schon bei so einem deutschen Turnier, dass ich da einfach mit ein paar Mitspielerinnen von mir, als ich noch in Marburg gespielt habe, Marburg-Grünberg, wie gesagt haben, hey, wir wollen mal Turniere spielen. Dann haben wir die U18-Tour gespielt. Und ich wusste aber noch gar nicht so richtig, was das war. Und wir sind dann aber auch U18 Deutscher Meister geworden. Aber also wir haben zwei Turniere gespielt. Es war, wie gesagt, alles noch sehr klein. Also man gab wenig Konkurrenz und wenig Teams, die gespielt haben. Und danach habe ich aber eigentlich gar nicht mehr gespielt. Bis 2021 oder 2022, ich weiß es gerade nicht mehr genau, im Sommer. Dann unser Nationalcoach Samir Suleiman auf mich zukam und meinte, hey, hast du denn nicht mal Lust, zur Nationalmannschaft mitzukommen, 3x3, wir machen einen Lehrgang dann und dann. Ich war so, pff, ja, okay, warum nicht? Ich muss dazu sagen, davor die Sommer habe ich, also ich habe von U16 bis U20 5 gegen 5 Nationalmannschaft gespielt und das war eigentlich dann immer jeden Sommer. Also ich habe im Winter die normale Saison und dann im Sommer mit der Nationalmannschaft. Und ich glaube, genau, 2022 war das dann so, dass ich also zu alt war für U20 und dann nichts im Sommer hatte und dann von 3x3 eingeladen wurde. So, komm doch mal bei uns vorbei. Ja, und dann habe ich mich in den Sport verliebt. Also ich habe dann in dem Sommer U21 Nationalmannschaft gespielt und U23 WM. Genau, hatten da Turniere in Frankreich. Ich glaube, die U23 WM war in, oh Gott, wo war das denn? Rumänien, glaube ich, oder so. Ja, und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, das will ich nächsten Sommer wieder machen. Und ja, dann hatte ich den Sommer darauf das erste Mal mit den Damen gespielt. Und ja, genau, und dann das Jahr darauf war dann schon das Jahr der Olympia-Quali.
Um jetzt nochmal ein bisschen auf deine Vereinskarriere im 5 gegen 5 zu blicken. Du hast ja vorhin schon deine ganze Station aufgezählt. Wie kam es denn überhaupt zu dem Wechsel nach Italien? Also kam da ein Angebot oder hast du selber gesagt, du möchtest unbedingt ins Ausland und bist proaktiv auf die Vereine zugegangen?
Also ich habe eine Agentin, ich bin so in einer Spieleragentur und die regelt die ganzen Vereine und Verträge für mich. Es war so, dass ich ihr vorher gesagt habe, dass ich gerne ins Ausland gehen wollen würde und dass sie da gerne für mich gucken kann, wer interessiert ist, wer, ja, wo ich spielen könnte. Genau, und dann kam das Angebot aus Italien und dann, ja, war ich mit dem Trainer in Kontakt, mit dem Präsidenten. Hat mir alles ganz gut gefallen, was die erzählt haben. Und dann dachte ich mir, ja, okay, warum nicht? Ich muss dazu sagen, das hatte ich eben vergessen zu erwähnen. Ich hatte davor das Jahr, habe ich eine halbe Saison in Spanien gespielt, auf Teneriffa in der zweiten spanischen Liga. Genau, da bin ich aber nur bis Dezember geblieben, habe mich da leider auch verletzt, aber nur eine kleine Verletzung und bin dann aber im Januar nach Deutschland gekommen, weil dann die Vorbereitung für die Olympia-Quali anstand. Genau, deshalb war es meine zweite Station jetzt im Ausland mit Italien, aber. Genau, das Angebot kam von denen und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht?
Wie sehr hat dich die deutsche Vita der Italiener bereits geprägt?
Ja, geprägt. Es war schon sehr schön. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt in Italien. Die Kultur und alles drum und dran war schon was, was mir gut gefallen ist, was ich mir auf jeden Fall nochmal vorstellen könnte. Also nochmal eine Saison in Italien zu spielen. Ist schon ein bisschen anders, so die Einstellung und der Lifestyle als in Deutschland. Also ist alles schon ein bisschen entspannter und alles ein bisschen. Italiener lassen sich Zeit und genießen das Leben halt so ein bisschen mehr, was ganz gut tut. Und ja, so von der Essenskultur mega. Deshalb, ich finde die Sprache auch sehr schön. Leider nicht so viel Zeit gehabt, die zu lernen. Ich habe mir das ein bisschen mehr vorgenommen, aber ja, habe es ein bisschen schweifen lassen. Aber nee, war schon cool, Italien.
Tutto bene.
Sie.
Aber bist du jetzt dann nicht mehr in Italien?
Nee, leider nicht. Also die Saison geht jetzt noch bis. Ende April.
Okay.
Und ich habe halt gesagt, dass ich meine OP lieber hier in Deutschland machen will und dann die Reha auch, weil die ja, sag ich mal, schon 8 bis 10 Monate ist,
Okay.
dass ich es dann komplett hier in Deutschland mache. Deshalb, ja, bin ich da leider jetzt schon weg.
Aber ist es immer so, dass die Verträge relativ knapp immer nur pro Halbsaison oder pro Saison ausgestellt werden?
Ja, ich weiß auch nicht warum. Also ich glaube im Frauenbereich mehr als bei den Männern, aber also die meisten, die ich kenne, sind meistens nur Verträge für eine Saison oder für zwei. Genau.
Und wie stehst du jetzt aktuell so zu dieser NBA-Geschichte, dass auch so viele Spieler hin und her getradet werden und so ein bisschen, keine Ahnung, wie Schachfiguren behandelt werden? Also, wie kommt es bei euch so in der Szene an? Das ist schon krass, oder?
Ja, ich muss auch sagen, dass ich es echt krass finde. Also ich muss sagen, dass ich die NBA eigentlich nicht so extrem verfolge und ich wusste schon, dass es diese Trades und sowas gibt, aber dass es wirklich, also Spielerinnen so oder Spieler so aus dem Nichts davon betroffen werden, jetzt wie bei Luka Doncic, der meinte, dass er gar keine Ahnung davon hatte und dann am nächsten Tag einfach gesagt hat, ja, okay, du bist getradet. Finde ich schon krass. Also ich bin froh, dass es das bei uns nicht gibt in Europa, weil also sich vorzustellen, dass man einfach von einem auf den anderen Tag seinen Lebensmittelpunkt irgendwie woanders hin verlegen muss, finde ich schon krass und irgendwie auch, also klar verdienen die auch extrem viel Geld, aber irgendwie trotzdem nicht so eine coole Regel, finde ich.
Ich finde es trotzdem auch interessant, nochmal so ein bisschen auf eure 3x3-Entwicklung zu schauen, weil sich das ja wirklich sehr, sehr rasant verändert hat bei euch. Wie schätzt du denn so die Entwicklung aktuell ein? Klar, wir hatten den Hype in Deutschland, aber würdest du sagen, jetzt so auf die nächsten Jahre hingesehen, jetzt auch jetzt mal Olympia außen vor gelassen, glaubst du, dass da weiterhin das Interesse auch wachsen wird?
Ich hoffe es auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir echt diesen Hype und diese Welle so ein bisschen mitnehmen müssen. Ich glaube, dass echt viele Leute Interesse gefunden haben und da auch, ja, Sachen, also was reinstecken wollen, investieren wollen, uns unterstützen wollen, was wir natürlich auch echt brauchen. Also was wir eben auch schon gesagt haben, ich glaube, es wäre wichtig, hier in Deutschland irgendwie so eine Struktur auszubauen, dass man hier die Möglichkeit hat, auch national zu spielen, sei es ein Ligenbetrieb oder ja. Mehr Angebot von Turnieren, einfach um die Breite, also von Spielerinnen und Spielern zu vergrößern, die 3x3 spielen. Und ja, ansonsten, ich glaube, das Ziel wird wieder sein, die nächsten Jahre so zu performen, dass 28 LA wir uns wieder qualifizieren. Ich glaube, so, also auf die Nationalmannschaft bezogen wird das alles darauf ausgebaut. Und dann muss man schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ja, ich hoffe einfach, dass die Sportart weiterhin wächst, sowohl in Deutschland als auch international. Also, dass ja auch die FIBA da mehr reinsteckt und das ja sich einfach vergrößert.
Und was steht jetzt bei dir persönlich noch auf der Bucketliste? Klar, wir haben über LA 2028 geredet, aber sind da auch noch andere Ziele, die sich Marie Reichert gesteckt hat?
Ja, also diesen Sommer steht bei uns ja eigentlich die WM und EM an. Wäre ich jetzt gesund gewesen, wäre mein Ziel auf jeden Fall dort auch eine Medaille zu holen. Ansonsten, ich bin wie gesagt noch ziemlich jung. Ich habe noch viele Jahre, die ich 3x3 und auch 5 gegen 5 spielen kann. Klar, ich glaube, das größte Ziel hat man jetzt erreicht mit Olympia Gold, aber ich will trotzdem weiterhin gewinnen und Spaß haben, ne? Also man geht natürlich immer noch in jedes Turnier rein und sagt, hey, ich will gewinnen und das werde ich weiterhin so machen, ne? Man ist, glaube ich, nie, also der Hunger ist nie gestillt. Ein paar Medaillen würde ich schon noch gern holen, ne? Bei EMs oder WMs. Das ist, steht noch auf der Bucketlist.
Das ist schön. Und gibt es da auch ein bestimmtes Turnier oder vielleicht auch eine Stadt, in der du vielleicht unbedingt noch spielen möchtest? Weil ich sag mal so, Streetball ist ja eigentlich universell spielbar. Es ist ja überall möglich.
Ja, also dazu, es ist mega krass, wo wir schon alles gespielt haben. Also vor allem den Sommer vor Olympia, also 23, sind wir so viel um die Welt gereist. Also ich glaube, wir sind zweimal wirklich komplett um die Welt. Also wir haben in Asien gespielt, 2, 3 Tage später dann in Nordamerika. Man sieht schon echt viele coole Orte. Also ich war letztes Jahr in der Vorbereitung das erste Mal in Singapur. Wir waren ein paar Mal schon in China. Wo ich gern noch echt hin wollen würde, wäre Australien. Also da war ich noch nie. Das wäre echt cool, wenn die da mal ein Turnier ausrichten würden, irgendwie in Sydney oder was weiß ich, Melbourne oder so. Das steht auf jeden Fall noch auf der Bucketlist. Oder Südamerika finde ich auch interessant. Also da war ich auch noch nie.
Ja, liebe Marie, jetzt hast du es fast geschafft. Kommen wir am Ende noch zu unseren schnellen Fragen. Lieber in der Halle oder unter freiem Himmel spielen?
Freiem Himmel.
Lieber ein Spiel von dir mit krassen Dunks oder krassen Blocks?
Ja, wäre schon krass, wenn ich danken könnte im Spiel. Deshalb sage ich mal Danks.
Lieber Pizza oder Pasta nach einem Sieg?
Nach einem Sieg Pizza.
Wenn du ein Meme über dich machen müsstest, wie würde es aussehen?
Bestimmt, ich glaube, irgendwas, wo ich so Side-Eye gebe, weil das sagen meine Teammates, haben das immer gesagt, dass ich sehr oft Side-Eye gebe. Deshalb irgendwie sowas.
Okay, letzte Frage. Wenn du mit zwei berühmten Persönlichkeiten 3x3 spielen könntest, wer wäre mit in deinem Team?
Ich gehe mit Dirk und meiner Lieblings-WNBA-Spielerin Nafisa Collier, heißt sie.
Sehr cool, sehr cool. Dann hast du jetzt die schnellen Fragen hinter dir, liebe Marie. Hast du gut gemacht. Und
Danke.
wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen und wir sind am Ende dieser goldglänzenden Podcast-Folge angekommen, muss man ja eigentlich sagen. Es war eine schöne Reise. Es war schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und dass man so ein bisschen auch hinter die Kulissen eures Olympia-Erfolgs blicken konnte. Das war doch sehr spannend und es ist vor allem auch sehr spannend zu sehen, auf was für einer Reise 3x3 sich aktuell befindet. Das ist total interessant und wir werden das natürlich auch weiterverfolgen und sind da gespannt, was die nächsten Jahre noch passiert. Vor allem, wenn du so auch erwähnst, dass es halt auch wirklich auf der ganzen Welt gespielt wird und dass da so viel los ist. Und ja, du hast weiter Ziele, das ist schön zu sehen, du bist weiter motiviert. Klar, der Kreuzbandriss ist jetzt natürlich so ein bisschen kleiner Dämpfer. Wir wünschen dir natürlich da gute Besserung, dass du da schnell wieder fit wirst. Und es war schön, dass du auf jeden Fall hier bei uns warst und uns in deine 3x3-Welt mitgenommen hast. Und Marie, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination 3x3 in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist 3x3 Basketball. Die Bühne gehört dir.
Also erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, meine Nachricht zum Schluss ist, ich hoffe, dass Olympia nicht ein Eimer-Hype war und ja, wir die Leute auch langfristig von unserer Sportart begeistern konnten und viele neue Fans dazu gewinnen konnten, die uns weiterhin verfolgen. 3x3 ist so ein vielfältiger Sport und ich finde so ein moderner Sport, der in unsere Zeit momentan passt. Und ja, wir haben mit 3x3 jedes Jahr spielen wir eine Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Das heißt, jeden Sommer gibt es was zum Schauen und ich hoffe, dass ihr uns weiterhin alle so schön supportet wie diesen Sommer.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.